close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Hallo und herzlich willkommen bei Viel Wind um Nix, dem Podcast aus dem Herzen des Segelsports, mit einer weiteren ganz besonderen Folge mit Gästen, die wir euch gleich vorstellen. Aber vorab, ihr kennt's, ich stelle erstmal meine beiden Co-Moderatoren vor. Toni, wie geht's dir?
Was geht ab? Alles bestens hier.
Wo bist du?
Hamburg.
Ach,
tatsächlich.
Zur Abwechslung mal.
Ich glaube, da man jetzt gerade, wo ich das so gesagt habe, ich habe gerade festgestellt, dass ich jetzt mittlerweile lang genug hier wohne, weil ich jetzt tatsächlich nämlich langsam auch Hamburg sage. Das ist mir ungefähr die letzten 10 Jahre, die ich hier gewohnt habe, nicht passiert. Also.
Aber vielleicht ist es auch dann so ein Stück halt auch ein Heimatgefühl, wenn du so viel in der Welt umherkommst oder fährst und dann nach Hause kommst, glaube ich, kann man ja schon so sagen. Und dann Hamburg, dann bürgert sich das langsam ein, ne?
Ist ja schon auch schön hier, so ist ja nicht. Sollte jetzt nicht so klingen.
Und dann habt ihr ihn schon lachen gehört, den Jan. Und den Mann Jan kann ich ja eigentlich mit Servus begrüßen, oder?
Ja, Servus, grüßt euch. Ich bin nicht in der Mutterstadt.
Im dicken B?
Ich bin im dicken B. Ich sitze auf dem Balkon, jetzt Achtung Werbung, vom Hotel meiner Schwester. Der villabergzauber.at, da könnt ihr das alle finden. Werbung Ende. Und schaue hier auf schneebeschneite Berge und sitze in der Sonne und alles wunderbar. Ja, die hat hier mitten im Österreich gut eingeheiratet und ein ganz, ganz echt schönes Hotel am Start.
Das kann
gestern
ich
war ich fleißig bestätigen. Skifahren.
Ja. Das kann man da auch gut, das kann ich auch bestätigen.
Wieso war ich denn eigentlich noch nicht?
Auch ein bisschen neidisch.
Ja, Flo, wieso warst du da eigentlich noch nicht? Gute Frage.
Das muss ich mal auf meine Bucketlist schreiben.
Weil Flo immer nach Meierhofen fährt, ist doch klar.
Ja, Toni, da habe ich noch nicht dran gedacht. Irgendwie. Wie lange ist es jetzt? 12 Jahre, wo wir in Meierhofen waren?
Mindestens.
Aber mindestens. Das soll gar nicht heute das Thema sein.
Warum?
Wir haben zur Abwechslung mal wieder Gäste. Das Thema verraten wir noch nicht, wir stellen euch erstmal die Gäste vor. An unserer Seite ist zum einen der Justin. Hallo Justin, grüß dich.
Moin zusammen.
Und die Stimme kennt ihr bereits, wenn ihr die Folge zur DSV-Jugend gehört habt. Und Justin hat noch einen Kommiliton mitgebracht, den Oliver. Grüß dich, Oliver.
Moin.
Und die beiden haben mit einer ganzen anderen Menge von Leuten ein ganz besonderes Projekt. Und zwar nennen sie sich die Förde Racer. Und die Förde Racer sind ein studentisches Projekt der FH Kiel, aber was genau, das können Sie uns gerade selber sagen. Also, ich muss mal, ihr habt mir das gerade nochmal gesagt im Vorgespräch, wie ihr euch aufgeteilt habt, aber ich stelle jetzt einfach mal die Frage und derjenige, der dazu antworten wollte, antwortet dann einfach mal, wer oder was sind denn die Förderracer der Fachhochschule Kiel?
Genau, also wir sind ein interdisziplinäres Projekt an der Hochschule, das heißt, wir setzen uns aus allen möglichen Studierenden aller Fachbereiche zusammen. Und genau, bei uns dreht es sich ums Wassersport. Wir kommen ursprünglich von Tretbooten und dann am Ende, mittlerweile bauen wir ein Segelboot, besser gesagt ein Segelskiff, aus nachhaltigen Rohstoffen, um damit an einem Studierendenwettbewerb teilzunehmen, der immer im September meistens in Italien ist.
Okay, jetzt haben wir ganz viele Themen aufgemacht. Das Thema Nachhaltigkeit im Segelsport hat uns ja schon einmal beschäftigt in einer Podcast-Folge. Das war die Folge 14, wie der Toni mir gerade nochmal erzählt hat. Die Folge mit Michael Walter, wo wir mal über die Nachhaltigkeit im Segelsport gesprochen haben. Und wir haben das Thema Bootsbau, was wir, glaube ich, in der Form auch noch gar nicht so detailliert besprochen haben. Und wir haben das Thema irgendwie besondere Regatten. Also ich freue mich auf das Gespräch mit euch beiden oder wir freuen uns auch auf das Gespräch mit euch beiden. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Okay, es ist ein Studentenprojekt. Seit wann gibt's denn die Förde Racer an der Fachhochschule in Kiel?
Also geben tut's uns schon relativ lange, also seit den tatsächlich 1980ern. Da haben sich mal Kieler und Hamburger Menschen zusammengesetzt, um anfänglich Tretboote zu bauen. Dadurch baut jetzt jede deutsche Schiffshochschule Tretboote. Und dann haben wir uns am Ende gesagt, wegen Sailing City und wir sehr viel Segler im Team haben, nur Tretboote ist relativ langweilig und wir haben mit Segelbooten angefangen und da auch einen Wettbewerb gefunden, an dem wir teilnehmen wollen.
Entschuldigung, jede deutsche Hochschule baut Tretboote, habe ich es richtig verstanden?
Ja, wo man Schiffbau studieren kann, sprich Hamburg, Bremen.
Okay, und warum Tretboote? Also, du hast richtig gesagt, ist ein bisschen langweilig.
Genau. Also, da ist leider keiner mehr so genau. Also, wenn wir uns heute zusammensetzen würden, würde niemand mehr auf die Idee kommen, Tretboote zu bauen. Allerdings ist das wohl mal aus der Bierlaune zwischen Kieler und Hamburger Studierenden entstanden und das hat man nie mehr geändert.
Gut, dass es euch gibt. Launen auf jeden Fall. Ja. Genau. Dann lassen wir die Tretboote hinter uns und reden jetzt nur noch über dieses Segelboot, was ihr da baut.
Genau. Bevor wir dazu reden, nochmal eine Frage: Furlyracer, wie kann man sich das vorstellen? Seid das nur ihr beiden, Justin und Oliver, oder wie viele Leute arbeiten denn letztendlich daran, um so ein Segelboot zu bauen bei euch? Also wie groß ist denn dieses Projekt an der FH?
Also wir sind ungefähr so zwischen 15 und 20 Studierenden. Der Großteil kommt natürlich auch aus dem Fachbereich Schiffbau, weil die Hauptarbeit ist natürlich Konstruieren und Bauen. Allerdings haben wir auch Leute aus dem Fachbereich Betriebswirtschaft oder Medien, weil man ja auch einen gewissen Social Media machen muss. Wir müssen uns vermarkten, wir brauchen Sponsoren und genau. Da aus den Bereichen setzen wir uns zusammen mit dem Hauptaugenmerk auf den Schiffbau.
Das ist echt spannend. Und die Rolle der FH dahinter, ist das einfach nur so ein studentisches Projekt oder gibt's da auch andere Interessen von FH-Seite aus? Also seid ihr da irgendwie an Leitplanken gebunden oder sagen die einfach, ja, macht mal, passt schon?
Also haben zum Glück relativ breite Leitplanken, aber natürlich werden wir von denen unterstützt. Wir haben auch Räumlichkeiten, haben wir leider nicht von ihnen, aber wir haben halt eben jetzt eigene Räumlichkeiten in Kiel und wir können auch die kompletten Einrichtungen der FH Kiel benutzen, sei es jetzt das Festigkeitslabor, weil da kommt Justin gleich nochmal zu, wir bauen das alles in relativ besonderen Werkstoff. Und da können wir die kompletten Maschinen und Einrichtungen nutzen. Wir können die CAD-Programme, FEM-Programme der FH nutzen, um einfach das Boot maximal gut in diese Klassenregeln rein zu konstruieren.
Das ist ja spannend, weil das, ich glaube, die FH Kiel, für alle, die den Campus nicht kennen, ist ja im Bereich Schiffbau und da im speziellen Bereich auch des Segelsports. Ja, nicht ganz unbeschriebenes Blatt, ne? Es gibt ja die Yacht Research Unit an der FH Kiel. Die Frage, habt ihr zu der Truppe da Verbindung? Gibt es dann Kontakt? Arbeitet ihr zusammen? Ist das Teil sogar der Furlyracer? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir sind nicht Teil, aber natürlich haben wir eine Verbindung. Das kommt auch tatsächlich von dem Professor, der die Yacht Research Unit geleitet hatte. Der hat uns tatsächlich auch auf diesen Wettbewerb aufmerksam gemacht. Das war quasi damals die Initiative. Aber er unterstützt uns auch mit Sachen, aber wir hatten jetzt bisher noch nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel, haben da einen Windkanal, wo man Segel testen kann, das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, das ist vielleicht mal eine Geschichte für ein Boot 2, 3 oder 4, aber das sind zwei eigene Bereiche, wo wir uns kennen und uns gegenseitig unterstützen.
Da würde ich ja tatsächlich gerne einmal einhaken, weil dieser Windkanal, der da in Kiel steht, wenn ich das richtig verstanden habe, eine relativ spezielle Sache ist, die ich kennenlernen durfte im Rahmen einer Fortbildung vom DSV für einen Trainerschein. Und da waren wir da mal einen halben Tag und haben da so ein bisschen rumgespielt. Oder was heißt rumgespielt, aber haben uns das halt mal angeguckt. Und der wissenschaftliche Zugang zu diesem Thema, der ist ja schon mega interessant. Und weil wir drei kommen ja aus der Trainerperspektive und das ist ja eher empirische Arbeit. Ne? Man probiert was aus und dann läuft das oder läuft halt nicht und dann macht man es halt anders oder halt auch nicht. Und dieser Windkanal, das fand ich schon deswegen spannend, weil das ja gar nicht so einfach ist. Man denkt sich ja gut, stellt man so einen Ventilator hin und dann passt das schon. Aber man muss ja tatsächlich die Corioliskraft auch simulieren, ne? Mit den unterschiedlichen Windrichtungen und Stärken in den Höhen, je nachdem wie groß halt das Modell ist. Und da war ich mächtig beeindruckt, wie kompliziert das ist, so ein Windkanal tatsächlich, in so einem Windkanal tatsächlich realistische Bedingungen für ein großes Segelboot zu bauen. Habe ich das richtig wiedergegeben oder seid ihr da eh die Falschen, mit denen man darüber sprechen muss?
also vom Grundsatz her ist es schon richtig wiedergegeben. Und tatsächlich haben wir beide uns jetzt noch nicht so viel mit dem Windkanal beschäftigt, beziehungsweise da haben wir andere im Team, die da auch Bachelorarbeiten drin und drüber schreiben und Studienprojektarbeiten. Aber vom Grundsatz her ist es schon sehr schwer und vor allem ist es auch sehr schwer, im Windkanal in einigermaßen realistischen Segeltrim in Bezug zur Krängung einfach hinzubekommen. Das ist mit die meiste Arbeit da und die größte Herausforderung.
Okay. Also das schreit nach noch einer Folge, Flo. Das müssen wir irgendwie auch nochmal einfädeln, glaube ich.
Ja, wir haben ja ein paar Connections sein. Also ich habe ja auch, ich habe das Ding mir ja auch angeguckt. Das Coole ist jetzt, so, wenn Jan hier Werbung für sein Ding machen durfte, dann mache ich auch nochmal kurz Werbung für die.
Meinst du die Villa Berg Zauberpunkt
Athen? Genau. Dann mach ich auch nochmal als wie heißt das, als Alumni der FH Kiel, ich habe ja da auch studiert, mache auch nochmal Werbung für die FH Kiel und das, ich habe ja tatsächlich Multimedia Production studiert, also Fachbereich Medien und das Coole an der FH ist, es gibt immer so interdisziplinäre Wochen und da konntest du dir dann halt irgendwie in alle Bereiche der FH Kiel mal reinschnuppern und da hat damals ja der damalige Professor der Yacht Research Unit, der Kai Graf, hat angeboten, dass man sich diese Windmesswaage, wie das Ding ja auch genau heißt, sich mal angucken kann. Davon gibt es übrigens auch nur 3 auf der Welt. Und ja, das war schon beeindruckend. Und ich, es gibt ja einen Olympiasegler, den Hannes Baumann, der zusammen mit Tobi Schadewald der 49er in London bei Olympia war. Und der hat tatsächlich auch, glaube ich, mindestens eine Bachelor, wenn nicht sogar eine Masterarbeit über Segeltrims an der Messwaage geschrieben. Ja, die können wir ja nochmal einladen.
So, jetzt aber mal zurück zu unseren Förderracern, oder?
Genau.
Ich bin noch nicht ganz dabei. Wie weit ist denn euer Boot? Oder was wird es für ein Boot? Oder was muss ich mir da vorstellen?
Genau, also vom Prinzip her ist der Rumpf soweit gebaut mittlerweile. Es ist ein Skiff, das angelehnt ist an den International 14-Footer vom Grund bisher. Wir haben einen super schlanken Wavepiercer-Bug gebaut und ein ziemlich flaches Unterwasserschiff mit einem leichten Schein, also mit einem Knick auf Steuerbord und Backbord. Sowie ein Foil am Ruder hinten. Das ist quasi wie beim International 14-Footer, soll das dafür sorgen, dass man keinen Nosedive mehr fahren kann, auch beim Abfallen. Da kann man dann auch so viel Wind haben.
Okay.
An der Stelle jetzt könnte man ja vielleicht, also ein paar Leute hören das ja im Auto, aber ein paar Leute ja vielleicht auch irgendwo, wo sie jetzt mal kurz einen Browser aufmachen können, um sich 3 Bilder anzugucken, wenn sie Pause drücken. Es gibt auch bestimmt irgendwie eine Webseite oder Instagram oder irgendwo, wo man sich das auch mal angucken kann und dass wir das jetzt hier nicht so kompliziert beschreiben müssen, oder?
Genau, wir haben eine ganz normale Webseite www.fördracer.com und da der Webseite geht, gibt es auch eine Verlinkung zu unserem Instagram-Account, beziehungsweise da sind auch die aktuellen Bilder aus dem Bau von Instagram auf der Webseite drauf und auch Renderings, wie das Boot dann hoffentlich im Sommer diesen Jahres fertig aussehen soll.
Sehr gut.
Okay, und wie habt ihr da angefangen? Ihr habt da so ganz klassisch erst Modelle gebaut und die dann quasi in einem Strömungskanal durch die Gegend geschoben? Oder wie funktioniert das Ganze? Das finde ich ja mega spannend. Also das ist der Teil, der mich interessiert. Also weil der neu für mich ist, wie kommt man vom, ich habe eine Idee, wie so ein Boot mal aussehen muss, zu, okay, jetzt bauen wir es halt endlich. Das passiert dann, fängt es ja nicht einfach an, ein Boot zu bauen. Das ist ja nicht wie, wenn ich ein Regal bauen will. Also da,
gehst du Ikea?
Genau. Nee, da gehe ich in den Baumarkt, kaufe mir Holz und schraube das zusammen, so wie ich Bock habe. Aber das kannst du mit dem Boot nicht bringen, glaube ich. Also die da haben wir jetzt schon etwas mit mehr Gedanken gemacht, da stecken tatsächlich dann auch Schienenarbeiten beziehungsweise ein paar Unternehmen drin, das sind beides Sachen, die man im Verlauf eines Studiums einfach machen muss. Und da sind wir jetzt erstmal den Weg gegangen, wir haben über Gleisschiffe gewählt, wir haben halt eben diverse Skiffs miteinander verglichen und dann entschieden, welches Skiff passt bei den angenommenen Wettbewerbsbedingungen für den am besten und darauf sind wir dann eben zum Schluss gekommen, dass ein Skiff, was an den vor den Footer angelehnt ist, am besten passt und daraufhin wurde das halt eben dann im CRD entwickelt. Wir hatten uns dann am Ende in der Zentralwerkstatt aus Holz ein Malspantengerüst, also fräsen lassen und darauf hatten wir dann eine Form, die wir dann mit Balsaholz verkleidet hatten und darauf und so haben wir dann quasi einen Rumpf bauen können.
Okay, also du machst das alles online sozusagen und die Form, die du dann gebaut hast, ist schon eine große dann oder ist es erstmal noch eine kleine?
Genau, nee, das war dann tatsächlich schon die fertige Form für den Rumpfbau. Also das war dann genauso.
Wir haben bei dem Projekt tendenziell auch eher Learning by Doing. Aber wie du gerade erwähnt hattest mit Strömungsanalyse und in Strömungskanal, das funktioniert ja bei so Bootsrumpfen nicht wie bei den Segeln, dass wir die als Modell in den Windkanal stellen können. Das heißt, man hat es früher in Umlauftanks gemacht. Sowas haben wir in der FH Kiel auch. Allerdings ist das nicht mehr so ganz zeitgemäß, das Ding in den Umlauftank zu setzen und dann die Strömung an des Wassers festzustellen, sondern über FEM, also Computersimulationen, durchzuführen.
Okay, also die Computersimulationen sind da quasi besser als das im Real Life zu machen, oder warum ist es nicht mehr in Mode?
Ja, genau. Also man bekommt zum einen genauere Daten und zum anderen ist es vom Prinzip her ein bisschen weniger Aufwand, weil man nicht extra Modelle bauen muss. Hm. Man kann halt zum Beispiel Anhänge quasi per Knopfdruck ändern und dann schauen, welche Anhänge, Foil, Schwert, Ruder erzeugen welchen Widerstand bzw. Auftrieb und welche Festigkeitswerte, ob es überhaupt hält oder ob es auseinanderfliegt.
Und wenn ich Olli jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass quasi zu jedem Part, der da irgendwie optimiert werden soll, schreibt jemand eine Bachelor- oder Masterarbeit oder was auch immer und forscht dazu und bringt sich dann entsprechend da so ein. Das ist die Idee, ja?
Genau, die Idee ist, zu maximal vielen Parts eine Bachelor- oder Masterarbeit, Bachelorarbeit nicht, aber irgendwie irgendeine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, zu jedem klappt das nicht ganz, aber so haben wir als Studierende was davon, die FH hat ein bisschen was davon und man muss es nicht in seiner Freizeit machen, sondern kriegt dann noch Credit Points dafür, ganz genau.
Sehr schön. Ihr bereitet, also das ist ja ein Entry für einen Wettbewerb, richtig?
Richtig.
Das heißt, ihr habt auch gewisse, also der Wettbewerb gibt gewisse Regeln, wie zum Beispiel Länge oder Segelfläche oder so eine Sachen vor, oder wie, weil du sagtest, ihr seid auf dem 14-Footer irgendwie relativ schnell gekommen, aber da kommt man ja nicht von alleine hin, das ist so ein bisschen vom Wettbewerb vorgegeben, oder wie darf man sich das vorstellen?
Genau, also wir haben das Projekt Vela Cup, nennt sich diese Regatta, dieser Wettkampf, ist ursprünglich in Italien ins Leben gerufen, und der Großteil der Teams kommt auch aus Italien. Und von denen haben wir quasi die Vorgaben bekommen nach den Klassenregeln. Die Klasse nennt sich R3 in den Konstruktionsregeln und da haben wir Vorgaben von 4,60 Meter in der Länge und 2,10 Meter in der Breite. Bei der Länge ist das allerdings exklusive Ruder- und Ruderanlage. Also die Anhänge, die hinten noch dran kommen, die zählen nicht in diese 4,60 Meter mit rein. Und dabei haben wir eine Toleranz beim Bau von 15 Millimetern.
Okay, also dann und dann innerhalb quasi dieser sehr lockeren Regeln, aber ja, es sind ja dann doch Regeln, habt ihr euch dann erst ausgetobt und dann quasi diesen, du sagtest jetzt, Olli, glaube ich, quasi schon Trial and Error, habt ihr dann halt ein Modell gemacht am Rechner, habt das kurz rechnen lassen, bisschen schmaler, bisschen spitzer vorne, wieder rechnen lassen und so weiter. Und dann kommt man irgendwie zum Ziel.
Genau.
Okay, cool. Also tut mir auch leid, wenn das für irgendwen die total überflüssigen Fragen sind, aber so, ich bin ja ein Geisteswissenschaftler eigentlich. Für mich ist das tatsächlich spannend, das mal zu hören, wie sowas überhaupt stattfindet. Ist ja dann aber von der Herangehensweise, die so ein Trainer halt eben hat, beim Trim zum Beispiel mit dem Angleichen, überhaupt eigentlich nicht sehr viel anders. Ne? Man probiert was aus, guckt, wie weit man kommt und macht von da aus weiter.
Im Grunde ja.
Ja, ziemlich cool.
Das waren natürlich nicht alle Vorgaben. Also das waren jetzt so die groben Maßvorgaben. Wir haben aber natürlich, weil es ein Nachhaltigkeitswettbewerb ist, auch Materialvorgaben.
Ah. Guter Punkt, da will ich jetzt mich nochmal
kurz eingehen. Das ist doch mal ein Übergang.
Ja, genau. Oh Mann, Alter. So langsam wird es ein professioneller Podcast. Jetzt wird es gefährlich auf jeden Fall. Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja total spannend. Da müssen wir uns jetzt nochmal mitnehmen, inwieweit es da Vorgaben sogar gibt, entweder von euch als Team oder sogar von den Klassenvorschriften für dieses Boot. Und was genau habt ihr denn an nachhaltigen Materialien oder allgemein anderen Materialien genommen? Habt ihr schon irgendwie eine Idee davon, wie eure Umweltbilanz bei dem Bau von den Dingen verbessert wurde im Vergleich zu, sagen wir mal, herkömmlichen Materialien? Schreibt da auch einer eine Arbeit drüber, zum Beispiel? Alles so Fragen, die sich mir stellen bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit in dem Projekt. Aber schieß mal einfach los, ich glaube, wir fragen da nochmal nach zwischendurch.
Genau, also grundsätzlich ist es laut Klassenregeln alles relativ penibel dargestellt und definiert, was was ist. Also wir haben eine klare Definition, was zählt als Bio, was als nachhaltig, was als recycelbar und was als recyceltes Material.
Ich muss kurz einhaken. Das heißt, ihr habt eigene Klassenregeln geschrieben?
Also das Event hat Klassenregeln geschrieben, quasi dieser
Wettbewerb. Ah, okay, das Event, okay. Mhm.
Das ist quasi die Vorgabe.
In die, wo ihr reinpasst. Okay, sorry. Hm? Aber dann habe ich das jetzt auch verstanden. Danke.
Genau,
das aber ist das die ist Vorgabe. Ja, warte, Justin, ganz kurz, bevor du weiterredest, das muss man ja schon mal betonen. Ich finde es ja schon mal krass. Und ich weiß gar nicht, inwieweit das auch bei anderen Klassenvereinigungen ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit direkt in den Klassenregeln aufgenommen wird. Also ich bin jetzt auch ein paar Jahre jetzt nicht mehr so aktiv im Segelsport drin, aber das ist mir auch relativ neu, dass das ein Thema ist in den Klassenvorschriften.
Es ist ja eine reine Klasse aus diesem Wettbewerb entstanden sozusagen. Mhm. Und Ziel dieses Wettbewerbs ist eben, den Weg zu ebnen zum nachhaltigen Bootsbau auch im Performance-Segelbereich, weil ja der Trend tendenziell aktuell Carbon betrifft, ganz klar. Mhm. Es wird ja alles, was schnell sein soll, aus Carbon gebaut. Dann brauchen wir uns aber nicht streiten, Carbon ist ja alles andere als nachhaltig. Und ja. So haben wir die Vorgabe bekommen, dass wir gewisse Werte einhalten müssen. Das heißt, wenn man ein Boot zum Beispiel aus reinem Holz baut, dann muss man am Ende 70% Bioanteil im Rumpf haben. In unserem Fall, weil wir kein reines Holzboot bauen, sondern aus einem Faserverbundwerkstoff und damit nur einen nachhaltigen Stoff und keinen rein biologischen Stoff haben, müssen wir 75% biologischen Anteil im Boot haben. Das heißt, das Boot muss nachher zu 75% aus Materialien bestehen, die biologisch abbaubar sind.
Nur der Rumpf oder auch die Segel?
Auch die Segel. Also wir dürfen keine Halbmodulusfasern verwenden. Das heißt, Kohlefaser zum Beispiel ist verboten, auch für die Segel.
Genau, nee, nochmal auch zu der anderen Frage. Die 75% beziehen sich tatsächlich jetzt halt eben auf alles. Allerdings sind die Segel und die Anhänger, sprich Schwert und Ruder, sind ausgenommen, aber Ruderaufhängung ist wieder drin. Das heißt, alles, was irgendwo fest mit dem Boot verbunden ist, muss nachhaltig recycelbar sein und alles, was angeschlagen wird, eingeschoben, eingesteckt wird, kann auch, muss nicht recycelbar sein, aber darf halt eben nicht aus, die Anhänger dürfen sogar aus Carbon sein, aber die Segel dürfen keine hochmoduligen Fasern behalten, weil da ist auch noch so ein bisschen so der Kostenfaktor mit in den Klasseregeln niedergeschrieben. Man möchte vermeiden, dass man dann ein Team kommt mit sehr viel Geld, sich einfach die besten Sachen am Markt, die da verfügbar sind, kauft und so dementsprechend alles verzehrt und andere Hochschulen mit weniger finanziellen Mitteln dann ein bisschen das Nachsehen haben.
Ja, spannend. Und da ist nochmal nachgefragt, bei den nachhaltigen oder biologischen oder zumindest recycelbaren Materialien, wie sehr gibt's denn da schon Standards auf dem Markt? Also kann ich in Baumarkt oder sagen wir jetzt mal in Segel- oder im Bootsbau-Fachmarkt gehen und mir quasi jetzt schon auswählen zwischen recycelbaren Materialien und, sagen wir mal, Kohlefaser? Oder musstet ihr sogar da noch in die Werkstoffkunde einsteigen?
Also Werkstoffkunde ist in dem Fall natürlich immer ein relativ wichtiger Faktor, weil man ja testen muss, selbst von den bestehenden Materialien, welches passt dann am besten in unser Konzept. Und dann kann man tatsächlich auch so ein bisschen kombinieren, sage ich mal. Also unsere Faserverbundfaser nennt sich Flachs. Das weiß meistens keiner, was das ist. Hinlänglich seit mehreren hundert Jahren bekannt als Leinen. und als Kern haben wir zum Beispiel einen Balsaholzkern verwendet. Der wird auch schon seit etlichen Jahren als Kern für Faserverbund-Sandwich-Bauten verwendet.
Okay, also ihr baut Sandwich mit quasi einer Holzplatte, also jetzt wieder ich wieder mit mal runtergebrochen für die Gans. Also ich mit Kohlefaser habe ich mir ein bisschen auskennengelernt mittlerweile, aber wäre ja auch froh, wenn das anders geht. Also in der Mitte ist eine Holzplatte und dann kommt auf beide Seiten eine Faser und ein Harz. Richtig? Um das stabil zu bringen dann. Und da nehmt ihr jetzt ein Basalholz. Das ist nämlich an relativ leicht hauptsächlich, oder?
Genau.
Und dann Flachsfaser obendrauf. Und das ist ja dann schon eigentlich relativ viel Nachhaltigkeit. Was geht beim Harz noch? Was kann man da nehmen?
Es gibt biologisch basierte Harze. Da ist dann zum Beispiel teilweise 50% Anteil wirklich biologisch, so dass man das dann relativ gut aufspalten kann. Und da haben wir auch tatsächlich ein biologisches Harz. Man kennt diese klassischen Epoxidharze von Westsystem und Co., die aber halt am Ende mit Glasfaser oder Carbon Sondermüll darstellen. Und um dem vorzubeugen, haben wir dafür biologisch basiertes Epoxidharz genommen.
Und dann ist das das Problem immer bei so Sachen, dass sie einzeln schon quasi biologisch abbaubar sind oder recycelbar sind, aber dann halt in verarbeitet dann nicht mehr, wenn euer Boot dann mal irgendwann ausgedient hat, dann kriegt man das alles wieder auseinander oder wie darf ich mir das vorstellen? Oder verfault ja, das eh von alleine oder?
Da ist noch leider ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte, die Grundmaterialien, die wir verwenden, die sind halt eben alle recycelbar bzw. auch nachhaltig hergestellt. Auch bei dem Epoxidharz werden zum Beispiel viele Sachen durch jetzt Abfälle aus der Lebensmittelindustrie oder zum Beispiel sogar irgendwie Cashewkerne etc. pp. ersetzt. Allerdings haben wir tatsächlich dasselbe Problem wie beim klassischen Verbundwerkstoff. Die Sachen zu trennen ist noch die Herausforderung. Da haben wir jetzt auch noch erstmal keine Lösung für, leider. Das ist eine Sache.
Ich wollte euch natürlich jetzt hier auch nicht in die Pfanne hauen. Aber das sind ja, es ist ja schon mal so, dass wenn bei der Herstellung der Sachen, da geht ja auch immer, also bei der Herstellung der einzelnen Rohstoffe, da geht ja auch immer schon viel verloren sonst, an Nebenprodukten und an Energie einfach. Und wenn man da schon auf Nachhaltigkeit setzt, dann hat man natürlich schon mal auch viel gewonnen. Das ist vergleichsweise ja schon mal eine gute Sache. Ich könnte gleich die nächste Frage stellen. Wann habt ihr denn damit angefangen? Jetzt, wenn wir nochmal bei der Konstruktion sind, aber oder halt auch, wann habt ihr angefangen, über die Verbundstoffe nachzudenken? Wie lange ist das Projekt jetzt eigentlich schon am Laufen, wenn ihr jetzt im Sommer fertig sein wollt?
Am Laufen ist es tatsächlich schon relativ lange. Sprich, wir haben mit dem Bauende 2019 sogar, oder mit dem Bau Mitte, Ende 2019 angefangen. Hatten dann auch dementsprechend eine relativ deutliche Corona-Delle in unserem ganzen Fortschritt drin, weil wir dann von der FH irgendwann gesagt hatten, wo alles in Richtung Online-Vorlesung ging, dass wir uns nicht mehr in den Online-Räumlichkeiten treffen sollten. Und genau, jetzt haben wir es halt eben in der Zeit, wo sich alles wieder was gelockert hat, das wieder alles bisschen wieder mit dem Bau fortgesetzt, dass wir es halt eben auch schaffen, im Sommer fertig zu sein.
Ziemlich cool. Und was macht ihr beiden denn an dem Projekt eigentlich? Das interessiert mich auch nochmal.
Also ich mache so mehr oder weniger die Gesamtteamleitung von dem kompletten Team, dass man alles so ein bisschen beieinander hält und sich darum kümmert, dass sich alle möglichen Bereiche vernünftig zusammenarbeiten und dass es einfach dann alle zum gleichen Ziel hinarbeiten.
Genau, und ich habe jetzt gerade erst relativ frisch im Winter die Projektleitung vom Projekt Segelboot übernommen. Weil Föderator, wie schon erwähnt, sich ja aus mehreren Teilprojekten zusammensetzt, unter anderem die Tretboote, aus denen das ganze Team beruht eigentlich, und dann jetzt neuerdings das Segelboot, das ist gar nicht mehr so neuerdings. Und da habe ich jetzt gerade erst die Projektleitung übernommen und das rollt gerade nach Corona alles wieder an, weil wir es endlich wieder weiterbauen dürfen.
Ja, Wahnsinn. Wer sind denn potenziell irgendwelche, also in dem Wettbewerb, noch Konkurrenten? Also ich meine, das ist ja... Wir sind ja, ihr seid in Kiel, gibt es, ihr hattet die anderen Schiffbau-Unis angesprochen, ist das international oder ist auch jemand, der in Süddeutschland irgendwo am Start ist, kann der auch so ein Projekt irgendwie irgendwo loslegen oder was braucht der oder gibt es da Anlaufstellen oder müssen alle nach Kiel kommen?
Ja, also grundsätzlich kann da jede Hochschule, die Interesse hat, daran teilnehmen. Dadurch, dass wir noch nicht am Wettbewerb teilnehmen konnten, können wir natürlich die Konkurrenten gerade relativ schwer einschätzen, aber es gibt zum Beispiel auch ein Team aus Göteborg in Schweden und dann auch noch zwei weitere deutsche Teams, eins aus Karlsruhe, was am längsten dabei ist, und eins aus Ostwestfalen-Lippe. Und die beiden anderen deutschen Teams haben zum Beispiel gar keine Erfahrungen im Boot oder Schiffbau. Die hatten einfach, also Leute, die Segeln cool fanden im Team, haben den Wettbewerb kennengelernt und hatten gesagt, okay, wir bauen ein Segelboot und machen das komplett bei Learning, bei Doing. Also,
ach geil.
Jede Hochschule, die Bock hat, kann an den Wettbewerb teilnehmen, das gibt es keine Beschränkungen.
Wozu man mal sagen muss, wir hatten ja auch hier schon gewisse Engagementfolgen. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt mich an der Uni einschreibe und darauf warte, dass die Uni darauf Bock hat, sondern da müssen dann halt schon Studenten sein, die sagen, okay, wir haben da jetzt Bock drauf und die starten denn das Projekt. Ne? Also das macht nicht die Uni von alleine. Ne?
Genau, man muss halt eben dann. In der Regel ist es immer so, man muss einen Professor an der Hochschule überzeugen, der da genauso für brennt, das genauso cool findet, und mit der Hilfe von einem Professor kann man dann die Hochschule eigentlich immer davon überzeugen, dass man so ein Projekt gut ist und dass dann kann das auch eigentlich relativ einfach losgehen.
Genau, also die Studenten sind die Hochschule, nicht, man wartet darauf, dass was passiert. So wie ihr das macht, mega geil. Okay, also können alle auch dort ihr Hobby Segeln in ihrem Studium fortführen, in gewissen anderen Formen und Farben?
Das auf jeden Fall. Genau. Vor allem auch neue Aspekte kennenlernen.
Und habt ihr, also ihr studiert ja quasi Schiffbau, ne? Also Justin auf alle Fälle, ne?
Ja.
Also müsst ihr ja, ja klar, hatten wir schon gesagt, habt ihr da schon einen Plan, wo es für euch denn hingehen soll? Also bleibt ihr bei Kleinbooten oder wird es dann irgendwann Schiffbau für euch persönlich?
Also ich für meinen Fall habe ganz fest vor, mich im Bereich Yacht- und Performance-Segeln zu profilieren später. Mhm. Wobei man sagen muss, es ist im Schiffbaustudium generell nur eine Handvoll. Also als FH Kiel haben wir auch, sind wir die einzige deutsche Hochschule mit diesem Nischenbereich Yachtentwurf, Yachtkonstruktion, Performance. Die Masse der Schiffbaustudierenden geht im Großschiffbau später. Aber zumindest von denen, die im Projekt sind, gibt es auch viele, die im Bereich Yacht- und Kleinbootsbau weitermachen wollen.
Sag und Olli.
Genau. Ja, ich habe jetzt den Schiffbau mit meinem Master etwas verlassen. Ich gehe jetzt mehr ins Richtung, ich habe jetzt einen Bachelor im Schiffbau gemacht, gehe jetzt in Richtung Wirtschaftsingenieurswesen und genau, da bin ich jetzt zwar auch auf einer Werft. Das sind zwar keine ganz großen Schiffe, aber immerhin so um die 18 Meter Schiffe. Das geht dann jetzt mehr in die Richtung Servicetechniker und Lotsen zu anderen Schiffen beziehungsweise zu Windanlagen auf See zu bringen und das nach Möglichkeiten auch mit Nachhaltigkeit und ja, innovativen Techniken.
Jetzt nochmal zu dem Punkt, also jetzt haben wir jetzt relativ viel über dieses Boot gesprochen und den Nachhaltigkeitsaspekt, den ich auch sehr spannend finde, irgendwie auch allein mal sich drüber Gedanken zu machen, wo man andere oder welche anderen Stoffe man verwenden kann. Was mich ja jetzt nochmal interessieren würde, ich habe gesagt, okay, im Sommer soll das Ding irgendwie dann mal segeln hoffentlich und dann im Herbst ist der Wettbewerb in Italien. Ich jetzt aus meiner Trainerperspektive würde jetzt sagen, okay, die Zeit zwischen das Ding mal fertigstellen und damit irgendwie mal auf dem Wasser sein und vielleicht auch irgendwie mal gucken, ob das alles so funktioniert, bis dann Herbst, wo das Ding ja dann maximal performen soll, ist ja ganz schön kurz. Habt ihr da schon einen Plan oder geht's erstmal nur oder habt ihr jetzt erstmal nur daran gedacht, okay, irgendwie das Boot muss mal fertig sein? Also habt ihr noch gar nicht an das Thema Segeln, Training, Trim-Optimierung und so weiter und so fort, habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Zettel, oder? Oder habt ihr da schon, also habt ihr auch einen Sportplan neben dem Konstruktionsplan?
Also der grundlegende Fokus ist tatsächlich wirklich, dass die Kiste endlich fertig wird, dass wir das bauen. aber wir bemängeln es auch regelmäßig, dass wir auch so ein bisschen bedenken müssen, dass wir nicht erst Anfang September fertig sein müssen, wenn wir Mitte September segeln wollen beim Wettbewerb, sondern dass wir schon auch Wasserstunden vorher brauchen, ist logisch. Man kann nur gut segeln, wenn man Wasserstunden hat.
Ja. Wir haben natürlich. Wer segelt das Ding denn dann?
Das wird noch ausgetestet, sage ich mal. Ja. Also, grundsätzlich jeder im Team die Chance, auf das Boot mal draufzusteigen und zu segeln, damit jeder auch ein bisschen auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis hat und nicht bloß 2-3 Jahre an dem Boot baut und dann kann es nicht segeln. Also der Fokus ist schon, jeder, der draufsteigt, darf es mal segeln und dann wird noch ausgemogelt quasi, wer das Boot auf dem Wettkampf segelt.
Oh, alles klar.
Aber grundsätzlich wurde bei der Konstruktion und beim Bau schon auch stark darauf geachtet, dass das Boot so einfach wie es geht halten wird, damit man es möglichst gut segeln kann. Das gelingt uns mehr oder minder gut bisher. Mhm.
Ja.
Es ist halt eigentlich auch, weil ihr sagt, okay, 14 Footer ist ja der, ist das Vorbild. Ist es dann halt auch, ich habe das Ding jetzt noch nicht im Detail angeguckt, ist das ein Trapezboot? Also muss man halt auch ein bisschen Athletik mitbringen oder sagt ihr, nee, irgendwie draufsetzen reicht erstmal und geradeaus fahren?
Es ist ein Doppeltrapezboot tatsächlich.
Ja. Okay, krass. Ja,
Wahnsinn. Wir haben auch, es muss auch ein Doppeltrapezboot sein in unserem Fall. Wir haben leider Gottes, muss ich sagen, eine beschränkte Segelfläche von 33 Quadratmetern insgesamt. Dadurch, dass es allerdings ein Leichtwindrevier ist, oder bisher meistens ein Leichtwindrevier war, sind die Boote meistens darauf ausgelegt, entsprechend auf der Kreuz relativ viel Segelfläche zu haben, weil man die meiste Zeit nur auf der Kreuz verbringt. Deshalb haben wir ein knapp 8 Meter langes Rig auf dem Boot. Bei 2,10 Meter Breite kann man sich vorstellen, dass da wenn man doch viel Gewicht auf die Kante muss.
Oh, ich liebe so extreme Konstruktionen, die auf so ein, die sich halt eben genau wie du es beschreibst, die dann zu so Auswüchsen führen. Ich finde das total geil. Und habt ihr dann einen Kite überhaupt oder dann gar nicht mehr?
Ja, genau. Aktuell planen wir mit knappen 20 Quadratmetern Anwendsegelfläche und dann den übrigen 13 Quadratmetern als Spie.
Ja, okay.
Das heißt ja für mich aber auch ganz klar, dass, weil die Frage ja gerade war, wer das denn segelt, das müssen dann ja schon auch welche sein, die segeln können, ne?
Absolut.
Und vor allen Dingen, es ist ja eine entsprechend kipplige Angelegenheit, das ist ja nicht nur, dass welche segeln, sondern, also auch hier, ich glaube auch, ihr müsst vorher ein bisschen üben.
Ja.
Ja, stimmt.
Das ist richtig, also der Fokus ist auch noch, möglichst viele Wasserstunden irgendwie reinzukriegen, nachdem das Boot fertig ist, damit wir...
Na, Flo hatte sich ja schon als Trainer angeboten, weil der hatte ja gefragt...
Ja, ich meine, würde ja am naheliegendsten sein, irgendwie, wenn ihr da mal irgendwie Unterstützung braucht, vielleicht kriegt ihr das ja irgendwie mal hin, dass ihr da von außen mal reingucken kann oder so habt. Also müsst ihr da mal gucken. Das stellt sich halt, glaube ich, die Frage auch so ein bisschen an. Also sicherlich, ihr habt ein komplettes Setup, das Ding zu konstruieren, und ihr habt auch potenziell Segler, die das Ding segeln können. Wie kann man denn euch am besten unterstützen? Also wir haben jetzt irgendwie so rausgehört, okay, Training habt ihr noch nicht. Zumindest also im Kopf ja schon, okay, wir brauchen Wasserstunden. Aber wäre das ein Punkt, wo man euch unterstützen kann, wenn man da irgendwie noch ein Schlauchboot und einen Trainer da hätte, der da zumindest mal von außen drauf guckt und ein paar Tipps gibt?
Wäre auf jeden Fall eine sehr gute Option, würde ich sagen. Ja. Also ein Schlauchboot zu organisieren, das ist tatsächlich nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, einen guten Trainer zu finden, der irgendwie tatsächlich ein, zwei Mal reinschaut beim Segeln, um zu gucken. Vielleicht auch jemand, der relativ unbelastet vom Projekt ist. Einfach mal zu gucken, okay, vielleicht kann man da und da was anders machen. Ja. Weil alle, die wir bisher aufs Motorboot setzen können, dann sind halt alle relativ belastet vom Projekt, weil sie drin stecken. Mhm. Und dann hat man irgendwie doch relativ viel Vorbelastung mit bei, und da ist es vielleicht nicht schlecht, jemanden neutralen drüber schauen zu lassen, der das Ganze nicht so euphemistisch betrachtet.
Ja, da stellen wir auf jeden Fall dann gegebenenfalls gerne in Kontakt her. Wann ist die Regatta jetzt genau? Weil ich habe jetzt ja schon in einer anderen Folge auch gesagt, dass dieses Jahr, dieses Segeljahr 22 ja so wenig Highlights bietet im Vergleich vor allem zum letzten Jahr, wo wir mit America's Cup, Volvo Ocean, das andere Vendée Globe, die Ocean Race und Olympischen Spielen ja komplett überladen waren mit geilen Events. Ich habe jetzt ein Event gefunden, auf das ich mich tatsächlich freue, wenn es dann tatsächlich stattfindet. Wann machen wir denn die Bonusfolge, um euren Erfolg dann hier im Podcast zu feiern?
Die Regatta ist immer, genau, so dann gibt es noch nicht, immer Ende September. Ich schätze mal, das wird so um irgendwas 20. bis 25. September werden.
Stark. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf.
Genau, das war jetzt in Italien auf einen von den Bergseen da, oder?
Nee, also das ist immer ein bisschen schwierig, weil die Infos kommen immer ein bisschen sickert, aber das sollte dieses Jahr in Triest stattfinden.
Ah, okay. Hm.
Genau. Bisher war es immer in Mondello, das ist bei Palermo auf Sizilien. Hm. Und man hat sich entschieden, das Ganze etwas nördlicher zu legen, damit alle Teams ungefähr den gleichen Anreiseweg haben.
Ist ja auch nachhaltiger.
Eben. Sonst würden ja alle Teams aus Nordeuropa immer bis nach Süditalien fahren und die Norditaliener ja auch super weit fahren müssen, und so trifft man sich halt auch wohl in der Mitte.
Und Triest ist ein Leichtrennrevier?
Nee, das wissen wir noch nicht so genau.
Also das ist tatsächlich September.
Ich fürchte absolut nicht, dass es ein Leichtrennrevier wird, aber das Boot wurde angefangen zu konstruieren, als das Event noch jedes Jahr in Mondello stattfand. Und Mondello war zur Wettbewerbszeit immer Leichtrennrevier. Und jetzt haben wir dieses Jahr erfahren, dass es dieses Jahr woanders stattfindet.
Ja, damn. Weil in Triest findet ja auch diese so eine Offshore-Veranstaltung statt. Das ist jetzt wieder nur gefährliches Halbwissen, aber da war mächtig viel Werbung, als ich letzten Sommer in Italien war. Und die ganzen Promobilder von dieser Veranstaltung, die sind auf jeden Fall, haben überhaupt nichts mit Leichtwind zu tun. Aber ich will euch nicht, weiß ich nicht, vielleicht kann man
beim Mast nochmal 2 Meter. Das Internet irgendwas. Offshore Fincantieri oder so? Klingelt's, Toni?
Nee, nicht so richtig.
Okay.
Aber tut mir leid, ist immer gefährlich, so Sachen anzusprechen, wo man sich nur zur Hälfte auskennt, aber. Wer ist denn, zu spät jetzt vom Mast noch 2 Meter abzusägen?
Ich würde sagen, aber so, die Segel für das Großsegel ist de facto schon eigentlich soweit fertig. Und ich glaube, jetzt noch einen Segelmacher zu finden, die haben ja auch jetzt alle gerade eher mehr zu tun wie zu wenig. Der jetzt noch ein Segel schneidern kann, ist auch sehr sportlich, beziehungsweise dadurch, dass unser Boot tatsächlich auch schon, oder wir damals bedacht hatten, dass unser Boot tatsächlich nicht nur bei Leichtwind funktionieren soll, sondern halt eben auch mal vor Schicksal in der Kieler Förde klappen soll, ist unser Boot tatsächlich tendenziell schon für normale Windbedingungen oder für Wind schon ausgelegt. Und da sind tatsächlich im Wettbewerb Boote unterwegs, die deutlich extremer in diese ganze Leichtwindschiene reinkonstruiert und optimiert worden sind. Dementsprechend müssen wir nochmal gucken, wo genau das Interesse stattfindet, weil ich gehe davon aus, wenn das jetzt eine klassische Regatta mit klassischen Windbedingungen ist, werden 2 Drittel der Boote mindestens nicht ins Ziel kommen oder generell über den Kurs kommen.
Das ist plausibel.
Okay. Dann stellt sich ja die Frage, wer profitiert am meisten davon, dass das nach Triest verlegt wurde? Vielleicht muss man das Ding mal von der Seite aus aufziehen.
Ja. Stimmt wahrscheinlich. Was wiegt denn das Ding am Ende?
Olli, hast du da die aktuellen Werte? Ich weiß, dass der Rumpf aktuell, glaube ich, 30 Kilo wiegt.
Also, geil. Es ist ungefähr angeplant, so in der Region um die 100, 110 Kilo
Segelfertig.
Plus halt eben dann Crew da drauf.
Mhm. Okay, Fan. Da bin ich ein Fan von. Das klingt schon mal gut, ja. Alter Schwede. Und dann 2 Menschen, hat man gesagt. Und oder, also ihr sagtet Doppeltrapez, aber das sind dann auch nur 2 Menschen Besatzung.
Genau, das ist ein 2-Mann-Boot.
Das ist ja dann schon eine ordentlich sportliche Kiste.
Ja.
Alter Schwede. Habt ihr einen Topspeed gerechnet? Oder Erfahrungswerte von den anderen von den letzten Jahren?
Da haben wir tatsächlich leider noch nicht so wirklich was, weil wir auch dadurch, dass wir noch nicht so wirklich an dem Wettbewerb teilgenommen haben, nur noch unsere Verbindung und Connections den anderen Teams noch nicht so gut sind, dass wir mal sowas hätten anfangen können, leider. Da müssen wir
Also es ist genauso wie beim America's Cup, die erste Kampagne ist zum Reingucken, ja.
Genau. Es ist auch quasi unser Learning by Doing Boot. Wir haben auch im Boot Messtechnik verbaut, also Sensorik, mit dem wir entsprechend die Werkstoffe verbessern wollen beim nächsten Boot. Das ist unser Test sozusagen.
Ach, cool.
Spannend, da ist ja auch schon das Stichwort gefallen. Also das ist jetzt quasi nicht nur eine Einmannfliege, die man mal irgendwie dann neben den ganzen Tretbooten irgendwie probiert, sondern das soll schon, das Förderracer-Projekt soll dann halt auch, das ist wieder beim Thema, nachhaltig mehrere von diesen Booten bauen.
Genau, das ist der Plan. Also im Grunde wollen wir es ähnlich aufziehen wie die meisten anderen Teams. Die bauen sich immer ein neues Boot und verbessern quasi. Also irgendwann ab einem gewissen Punkt am Anfang verbessert man das alte Boot noch und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man nichts mehr verbessern kann und dann baut man neu. Und für diesen Plan haben wir in dem Boot Dehnungsmessstreifen verbaut, mit dem kann man die Spannungen messen, Zug, Druck, was im Rumpf so auftreten an verschiedenen Stellen und vor allem auch bei verschiedenen Handhabungen vom Boot. In Wänden verändert sich die Spannung im Rumpf ja deutlich. Und um solche Spannungen mehr aufzunehmen, das ist im Deckschiffbereich, im Yachtbereich, macht man das im Performance-Bereich durchaus schon. Aber im Yacht- und Skiff-Bereich ist das ein komplett neues Ding, solche Messwerte aufzunehmen. Und daran wollen wir dann versuchen, den Rumpf entsprechend in der nächsten Phase, beim nächsten Boot, deutlich zu verbessern und eventuell leichter zu bauen.
Okay, jetzt habt ihr einen Punkt aufgemacht. Jetzt muss ich kurz schwank aus meiner Jugend. Also vor 10 Jahren war ich ja
Honorar. Das war nicht deine Jugend vor 10 Jahren.
Danke, Tobi. Nein. Aber zurück zum Thema jetzt mal bitte ernsthaft. Ne? Also ihr solltet euch ernsthaft mal überlegen, oder wir müssen mal Kontakt herstellen zum Deutschen Seglerverband, zum Bundestrainer Technologie in dem Fall. Und ich weiß, vor 10 Jahren war dieses ganze Thema Performance-Messung im Smallboat, also halt beim Laser im genauso sein, war ein Riesenthema beim DSV. Da gab es ein Projekt, das nannte sich Messboot. Und da ging es darum, alle mögliche Sensorik im Laser zu verbauen. Riesenthema, weil es halt irgendwie der Laser ja, glaube ich, die kleinste olympische Bootsklasse, also vom Boot her ist. Und da wurden halt auch alle möglichen Messtechnik verbaut. Und man musste das immer zusammen, damals ging das immer von der FES aus, also ich weiß nicht, ob das euch was sagt, aber FES ist ja quasi die Sporttechnologieschmiede, noch aus DDR-Zeiten übernommen, die quasi ja auch für die Rennbahnradfahrer und für die Bobfahrer und so weiter und so fort das ganze Material weiterentwickeln. Und das war damals ein Riesenprojekt beim DSV und ich weiß gar nicht, was da jetzt bei rausgekommen ist. Es wurde auf jeden Fall eingestellt. Wenn ihr jetzt sagt, dass euer Boot die ganze Sensorik da drin hat auf 4,60 Meter Länge, dann ist es ja ein riesen Quantenschwung. Also das könnte vielleicht auch ein Thema sein, wie ihr euch weiterentwickeln könntet und das ganze Projekt weiterentwickeln könntet und wie man da auch Synergieeffekte zum olympischen Segeln, was natürlich dann halt für euch noch eine Win-Win-Situation wäre, ne? Um da euch letztendlich das Projekt und eure Sensorik und dann letztendlich auch die Erfahrungswerte für euer Boot weiterzuentwickeln, wenn man das halt auch die ganzen Überlegungen, die ihr da gemacht habt, auch mal in anderen Projekten, mit anderen Projekten synchronisiert. Also das solltet ihr mal überlegen, ob man, oder wenn ihr da Hilfe braucht, dass wir euch mal da Kontakte herstellen, weil, um es abschließend nochmal zu sagen, das Thema Sensorik auf kleinen Segelbooten ist ein Riesenthema.
Ja, das auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, war das damals schon Oliver Freiheit als Bundestrainer für Technologie?
Nee, damals war es Thomas Pieska, aber Olli Freiheit war da mit drin, genau. Und zudem hätte ich jetzt auch, wenn ihr den Kontakt habt, ist ja noch umso besser, aber mit denen solltet ihr euch mal unterhalten, auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Olli kenne ich noch aus meiner Zeit beim DSV. Werden wir auf jeden Fall mal nachhaken, das ist ein sehr interessanter Punkt. Aber genau in die Richtung sollte es eben auch gehen, weil es diese Messwerte für Yoyen einfach gar nicht gibt, was da für Spannungen wirklich auftreten im Rumpf.
Ja, genau.
Man hat ja in stehenden olympischen Bootsklassen, wie ich sehe jetzt für 70er mittlerweile, das Problem, dass die Boote nach 1,5 Jahren so derbe weich geworden sind, dass sie einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind.
Ja.
Und dann hat man halt alle 2 Jahre Sondermüll rumstehen eigentlich.
Ja, das ist der eine Punkt, das Boot weich werden, aber auch der andere Punkt ist ja letztendlich auch, du hast ja in dem Moment, wo du dich bewegst auf dem Boot, also beim Laser ist es ja ganz extrem, also dieses Rocken im Laser, aber halt auch irgendwie im 470er, wenn du Vorwind da im Trapez rockst, um letztendlich ins Gleiten zu kommen, hast du ja Spannungen auf dem ganzen Boot drauf. Und das konnte keiner bis jetzt mit Zahlen verifizieren, wie viel Rocken denn wirklich sinnvoll ist. Und diese Daten mal zu haben, also das haben wir ja in anderen Folgen schon mal irgendwie immer wieder mal erwähnt, dass der Segelsport ja halt überhaupt nicht qualifizierte Angaben zu dem, wie du dich auf dem Boot bewegst. Also das ganze Thema Sportwissenschaft in Form von Zahlen. Also wenn du bei den Ruderern guckst, die können dir genau sagen, mit wie viel Kraft du dein Ruder durchziehen musst, um das Ding maximal vorwärts zu bewegen. Also so eine Werte gibt's beim Segelsport ja gar nicht. Und das wäre ja mal geil, auf jeden Fall. Also da machen wir jetzt gerade einen riesen Pass auf, was ja gar nicht Thema der Folge sein soll. Aber das ist ja echt spannend.
Naja, der nächste Querverweis ist ja die ganze Thematik Finanzierung, ne? Also ihr würdet ja, also seid ihr da gut aufgestellt oder dürft ihr Sponsoren suchen oder wie ist das da? Also ich meine, wenn man dann gewisse Synergien findet, Partner findet, dann kommt man da gewisserweise auch an gewisse größere Fördergelder ran, oder? Oder Gelder überhaupt?
Definitiv der Bereich Sponsoring. Natürlich sind wir in der Lage, das Boot jetzt so noch fertig zu bauen, aber Justin hat ja schon erwähnt, es ist ja halt auch in der Planung, weitere Boote zu bauen, sich weiter zu verbessern, zu entwickeln. Deswegen sind wir nach wie vor immer auf der Suche nach Sponsoring und Sponsoren, mit denen wir auch zusammenarbeiten können, auch auf der finanziellen Seite, weil die einfach unterstützt uns. Aber das reicht bei weitem nicht aus, um unser Projekt, so wie wir es wollen, durchziehen zu können. Also
insofern ist sehr willkommen. Wenn man dann natürlich eine Win-Win-Situation schafft, wie sie Flo gerade angedeutet hat, hilft das natürlich immens, ne? Und dann, genau, ja, ich drücke euch da die Daumen. Das klingt ja auch für den gesamten Segelsport, wenn man da in die Richtung geht, dann nämlich auch wirklich sinnvoll, weil die Daten dann nicht irgendwie nur, ich sag mal, ich meine jetzt gar nicht böse, ne, in einem Boot bleiben, sondern wenn man da dann noch viel mehr draus machen kann, ist das natürlich, hilft das ja allen. Und dann ist euer Projekt auch dann endgültig nachhaltig, ne? Auch inhaltlich.
Ja, genau. Das ist ja quasi der erste Step. Wir machen jetzt Baby-Steps, sag ich mal. Und dann ist es ja Ziel, das Ganze auszuweiten. Wie gesagt, im Performance-Yacht-Bereich ist es ja gang und gäbe, dass man zum Beispiel am Vorschlag die Spannungen aufmisst, wie viel der Rumpf aushalten muss.
Ja.
Um einfach Säule mit Istwerten vergleichen zu können. Das macht man im Yollen-Bereich bisher quasi ja gar nicht. Abgesehen von diesem Messboot, was der DSV mal hatte.
Ja.
Und das ist auch so einer der krassen Punkte, dass man da viel mehr machen muss eigentlich, damit das Ganze weiterentwickelt werden kann.
Ja, vielleicht lässt sich ja daraus dann parallel zu dem Geschäftsmodell der Yacht Research Unit auch nochmal eine Dinghy Performance Unit an der FH ausgründen.
Ja, großartig.
Jungs, spannend auf jeden Fall. Ich überlege gerade, haben wir noch Fragen? Also an der Stelle nochmal, wenn jetzt jemand diese Folge hört und sagt, boah, mega interessant, da will ich mehr zu wissen, an der Stelle glaube ich, wie kann man euch am besten unterstützen, an wen kann man sich wenden, wie kommt man mit euch in Kontakt?
Am besten geht das über die Webseite, da ist dann zum einen unser Instagram-Account, über den man uns immer erreichen kann, und natürlich ist auch die E-Mail-Adresse, über die man uns auch jederzeit erreichen kann. Das ist
am besten. Sag noch mal die Adresse von der Website.
www.förderracer.com.
Alles hintereinander weg und Förder natürlich mit OE.
Ganz korrekt. Man kann aber auch einfach bei Instagram Förderracer eingeben, da gibt es nur einen Account zu. Wir sind das einzige Team, was so heißt, zum Glück. Und da kann man einfach bei Instagram eine DM schicken, da antworten wir auch
drauf. Als letztes sei nochmal erwähnt, und das fand ich ja mega cool, wie diese Folge überhaupt zustande gekommen ist. Es ist eine der wenigen Folgen bisher, die wir gemacht haben, wo wirklich in dem Fall ja Justin auf uns zugekommen ist und sagen, ey, wir haben das und das Projekt, können wir das nicht mal vorstellen? Und mega cool. Ich freue mich tierisch, das ist eine echt gute Folge. Und für alle da draußen, die diesen Podcast hören und dann sagen, ey, ich habe auch nochmal ein Thema, über das ich immer mal reden wollte. Und viel und um nichts ist natürlich der richtige Rahmen dafür, wie kann es anders sein? Dann meldet euch einfach bei uns. Weil ihr seht, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde gequatscht fast und es gibt immer nochmal interessante Aspekte, die man vorher nicht wissen kann, die vielleicht dazu führen, dass sich Leute miteinander vernetzen und dass so tolle Projekte wie das hier vielleicht nochmal den nächsten Schub kriegen.
In diesem Sinne wünsche ich uns doch mal, bedanke ich mich schon mal für dieses tolle Gespräch und würde mich jetzt hier meinem Kaffee auf der Veranda widmen wollen.
Viel Erfolg, Jungs, im September. Ich werde das verfolgen und ich habe es schon gesagt, wir machen auf jeden Fall eine kleine Nachbesprechung hier im Podcast, würde ich sagen.
Boah, da habe ich Bock drauf. Und ja. Wie gesagt, und meldet euch auch nochmal wegen von extern soll jemand reingucken, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Machen wir sehr gerne. Wir danken euch auch, dass wir hier zu Gast sein durften, unser Projekt ein bisschen vorstellen konnten und wie es aussieht, entstehen daraus ja wieder ein paar mehr Connections.
Genau so. Danke euch und tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.